Die Aufschrift lautet Paulus, der große Führer. Ja, es gab ganz, ganz viele Führer in der Bibel, in biblischen Zeiten. Und Paulus war einer der ganz Großen. Vielleicht könnte man sagen, ja, Moses, der große Führer, ne, Jesus, der große Führer. Aber Paulus war auch, ne, ein großer Führer, ein sehr großer, ein sehr wichtiger im Reich Gottes, in der Bibel. Und warum? Weil er sehr, ne, erfolgreich war, ich sag mal so. Erfolgreich im Sinne, dass er viele Gemeinden gegründet hat. Man könnte sagen, effizient. Ne? Was ist effizient? Dass man viel Ergebnis hat mit, ich sag mal so, weniger Arbeit als andere. Das heißt, wenn einer eine bestimmte, ne, Arbeit macht und ein bestimmtes Ergebnis bekommt und dann ein anderer kommt und macht die gleiche Arbeit, aber sein Ergebnis ist besser. Das bedeutet effizienter machen. Paulus war sehr effizient. In seinem Leben hat er viele Gemeinden gegründet, viele Bücher der Bibel geschrieben, ganz vieles getan. Ich lese mal diese drei Verse hier. Ein langer Text, aber sehr wichtig. 1. Korinther 5, 3 bis 5. Denn ich als dem Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, dem Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. 1. Korinther 3 bis 5. Sehr komplizierter Text. Vielleicht solltet ihr diesen Text in einer anderen Übersetzung lesen, wie zum Beispiel die Neue Genfer oder Hoffnung für alle. Sehr schnell kompliziert, weil hier meint er, der das getan hat, ne, da müssen wir handeln, da muss etwas getan werden und so. Und wir werden auch uns beschäftigen mit diesem Aspekt der Arbeit des Paulus, was sehr wichtig war. Wir hatten noch vor ein paar Wochen über den Apostel Paulus, ne, geredet, eine Schulung gehabt. Aber dort war das Thema, wie er zum Führer geworden ist. Was musste er leiden, was musste er lernen. Und diese Phase, eine sehr wichtige Phase, die, ne, wir auch haben. Jeder von uns muss wachsen in der Leiterschaft. Niemand ist fertig, ne, zur Welt gekommen oder nach seiner Bekehrung sofort zum Pastor geworden oder so. Sondern es ist ein Prozess der Reifung, wo man verschiedene Phasen durchgeht und so auch der Apostel Paulus ist gewachsen in seine Kenntnisse, in seine Erfahrungen etc. Und hatten wir letzte Woche. Diese Woche, heute, ist das Thema, wie er geleitet hat. Auch ein wichtiges Thema, was uns betrifft, weil wir wollen auch leiten. Wir wollen nicht nur wachsen in der Leiterschaft, nicht nur, ne, lernen, wie man leitet, sondern wir wollen auch tatsächlich leiten und führen. Deswegen brauchen wir Wissen, ja, was hat Paulus gemacht, ne, in dieser Arbeit, Gemeinden zu führen. Ich habe hier so ein kleines Kästchen gemacht mit diesem Satz, wenn du ein effizienter Führer sein willst, kannst du von Paulus lernen. Ja, lernen, das machen wir hier, studieren, lernen. Mit Ziele. Und das Ziel ist, wir wollen effizientere Führer sein. Ja, jetzt habe ich es rausgelassen, ne? Weil dieses Wort ist ja nicht so, ne, erwünscht. Oder ist ein bisschen so, ne, klingt so ein bisschen hochmütig. Effizient, wir wollen effiziente Führer sein. Ne? Dann hört der eine oder andere schauen, ja, guck mal, der Rolf, der, ne, will hier moderne Methoden anwenden, damit wir effizient sein, ne, und so weiter, etc. Nee, darum geht es nicht. Ne? Sondern es geht einfach um Tatsachen. Paulus hat gehandelt und hat viele Gemeinden gegründet. Und das wünschen wir auch. Ich wünsche, dass viele Gemeinden gegründet werden. Das wünsche ich mir. Viele Gemeinden. Ne? Das habe ich euch schon gesagt hier beim Seminar letztes Jahr. Unser Ziel ist, viele Gemeinden sollen gegründet werden, nicht von uns, Ich werde ja nicht, ich weiß nicht wie viele tausend Gemeinden gründen, kann ich nicht, schaffe ich nicht. Ne? Selbst Paulus hat ja nicht tausend Gemeinden gegründet, nur, ich weiß nicht, vielleicht 20 oder so ungefähr, habe ich nicht gezählt. Aber so wie er vielleicht 20 Gemeinden gegründet hat, hat vielleicht ein anderer Apostel, ne, der, wie hieß er nochmal, Aquila oder so, 10 Gemeinden gegründet. Und vielleicht hat, ne, haben andere, Timotheus oder so, wieder 10 Gemeinden gegründet. Und Titus hat vielleicht auch wieder 10 Gemeinden gegründet und so. Und versteht ihr? Es ist ja so wie eine Verkettung, so wie eine, ne, so ein Wasserfall sozusagen. Und am Ende gab es mehr als 1000 Gemeinden. Ne? Ihr wisst schon, die Gemeinde, die ersten Christen haben sich vermehrt, ne? Wie die Kanickel, wie man so sagt, ne? Jetzt im übertragenen Sinn. Ne? Ja, warum? Weil es so eine Art Wasserfall war, so ein geistlicher Wasserfall. Paulus hat 20 Gemeinden gegründet und Mitglieder dieser Gemeinden haben, ne, andere Gemeinden gegründet. Ne? Die Gemeinden, die sind gewachsen wie jetzt Pilze aus dem Boden. Ne? Lass mich vielleicht dieses Beispiel nennen. Ist vielleicht, ne, schön zu sagen, Pilze, ne, die wachsen überall. Ne? Und so eine Art Wasserfall. Und das wollen wir auch heute. Wünschen wir, möchten wir. Es ist ja auch viele Gemeinden entstehen. Ja? Und wie können wir das machen? Ja, effizient ist ja auch gut. Ne? Effizient sein ist gut, wichtig. Dass wir unsere Kräfte einsetzen, fokussiert. Und nicht hier alles Mögliche versuchen und testen und so weiter und nichts erreichen. Nein, sondern schon gucken, was wir tun. Und Paulus, ne, hat ja viel gelernt in seinem Leben, bevor er angefangen hat. Hatten wir, ne, vor ein paar Wochen besprochen. Aber irgendwann hat er es kapiert, irgendwann hat er es gelernt, was er tun muss, um effizient zu sein. Und hier drei Bereiche werden wir besprechen. Der erste Einfluss durch gute Beziehungen. Ja, heute nutzt man oft das Wort Influencer. Influencer, ein Beeinflusser, jemand, der anderen beeinflusst. Paulus war ein Influencer. Hat andere, ne, beeinflusst zum Glauben und zum Wachstum, zur Leiterschaft und so. Wollen wir auch. Wie hat er das gemacht? Durch seinen YouTube-Kanal, logischerweise. Nein. ja, das heißt, Kontakt mit Menschen, direkten Kontakt mit Menschen, durch Beziehungen. Und das ist ein Vorbild für uns. Beziehungen pflegen, Kontakt mit Menschen, anderen ermutigen, anderen das Wort beibringen. Das bedeutet beeinflussen. Vor 40 Jahren, als der Pastor, durch den wir zum Glauben gekommen sind, meine Frau und ich, gepredigt und gelehrt hat, habe ich das gar nicht, ne, so gedacht, oh, er ist ein Influencer oder so. Aber er hat uns beeinflusst, dass wir zum Glauben gekommen sind, dass wir stark im Glauben bleiben. Und heute danken wir Gott, Halleluja, dass es diesen Pastor gegeben hat, dass er sich so bemüht hat. Und deswegen bitte, ne, tut das auch. Beeinflusst andere Menschen mit dem Wort Gottes, mit Weisheit, mit guten Ideen. Er kannte die Menschen persönlich, hatte richtige innige Beziehungen, er rief sie beim Namen, Römer 16. Ne? Er hat quasi, ja, ein ganzes Kapitel hätte er geschrieben, nur wo er Namen nennt. Namen, er grüßt den, grüßt die, grüßt den anderen und so weiter. Alle Leute, die ihm geholfen haben, die Mitarbeiter waren, die er geliebt hat, die seine Freunde waren und so weiter. Menschen, mit denen er eine Beziehung hatte. Deswegen ist wichtig, dass wir Menschen kennen, dass wir Freunde haben. Menschen, ne, wo unsere Beziehung darüber hinausgeht. So quasi Mitarbeiter einer Firma. Eine Gemeinde ist, ne, die Mitarbeiter einer Gemeinde sind ja mehr als Mitarbeiter einer Firma, die nur hier ihre Pflicht erfüllen, sondern es muss die Liebe sein, weil man ja das Leib Christi ist. Und da muss ja, sollte Freundschaft sein, Gemeinschaft und so. In Römer Kapitel 12, da listet in den Versen 9 bis 21 Paulus viele Ideen, wodurch man, ne, von denen man ja lesen kann, dass es Ideen sind, die uns helfen, gute Beziehungen zu pflegen. Meide Heuchelei, sei ehrlich und authentisch, Vers 9. Sei treu und freundlich, Behandle die anderen wie Brüder und Schwestern. Ehre die anderen, sorge dich um ihre Bedürfnisse. Vers 10. Sei gastfreundlich und hilfsbereit. Vers 13. Sich mit anderen identifizieren, empathisch sein. Sich identifizieren bedeutet, dass man den anderen versteht, wenn jemand erzählt, dass er leidet oder so, dass man auch mitfühlt, Mitgefühl haben. Dass man auf einer, auf eigener Augenhöhe ist, dass dieses Vertrauen ist, dass man ja in einer Welle, wie man so sagt, auf einer Welle ist. Die Siege oder Bedürfnisse der anderen als die eigenen betrachten. Ja, wenn jemand leidet, Bedürfnisse hat, helfen. Wenn jemand Probleme hat, beten und so, versuchen zu helfen. Aber was vielen schwer fällt, ist das mit den Siegen. Wenn jemand sagt, guck, ich habe da etwas ganz Tolles gemacht, geschafft, und dann sagen viele, guck mal, und so. Ich habe hier vor Jahren ein kleines Beispiel gehört von einem Junge, der in der Schule nicht so gut war und hatte da immer so eine 4 zum Beispiel. Und kam nach Hause und sein Vater, oh, eine 4, wie schlimm ist das denn? Und so, dann hat der Junge sich bemüht, nächsten Quartal hat er dann eine 3 geschrieben und der Vater gesagt, guck mal, eine 3 ist schon viel besser und so, aber du kannst noch, es ist noch Luft nach oben. Nächstes Mal kam er mit einer 2 und dann immer sich bemüht. Dann hat der Vater gesagt, guck mal, da ist noch ein bisschen Luft nach oben und so. Und okay, dann hat der Sohn sich wieder bemüht, und ihr wisst schon, nächste Note ist dann eine 1, dann hat er endlich eine 1 nach Hause gebracht, und was hat der Vater gesagt, okay, das ist ja ein Witz, das sollt ihr nicht nachahmen, hat der Vater gesagt, früher waren die Lehrer viel besser, die haben keine Noten verschenkt, ganz schlimme Antwort des Vaters, ganz schlimm, Er war nicht in der Lage zu sagen, Sohn, du hast es geschafft, Halleluja, du hast die Spitze erreicht, du bist gut. Aber viele machen das gleiche in der Gemeinde. Wenn jemand etwas schafft, etwas Tolles macht, wie viele gehen hin und sagen, wow, toll, gut gemacht, ich bewundere dich, du bist, wie hast du das nur geschafft, wow, super, und so. Wir sollen nicht neidisch sein. Neid ist ganz schlimm, ganz schlimm. Hört auf damit, wenn ihr dieses Problem habt. In Unterhaltungen aufmerksam zuhören und sich beteiligen, sich verbinden, ja, ist auch so ein Problem. Viele können nicht zuhören. Die warten nur, die denken, eine Unterhaltung ist nur eine Zeit, wo einer nur wartet, dass der andere aufhört zu reden, um selber anfangen zu reden. Sowas ist ganz schlimm, wenn der eine nur wartet, bis der andere atmet, um da anfangen zu reden, und dann der andere wartet nur, wenn er atmet, dann verstehst du, nur warten, dass der andere aufhört zu reden, um seine eigene Idee in den Topf zu werfen. Das ist falsch. Sondern wir sollen hören, was der andere sagt, und aufnehmen und darüber nachdenken. Und das zeigt der Respekt. Wenn ich merke, dass der andere nur wartet, dass ich aufhöre zu reden, damit er auch reden kann, dann ist es respektlos. Das ist nicht gut. Bemühe dich, um Frieden zu stiften. Ja, auch wichtig. Gemeinden brauchen dringend Frieden. Dringend, ich meine, ich habe schon zig Gemeinden geleitet, und fehlender Friede ist ein Problem. Dass Menschen da, wie kann man sagen, eine dicke Luft ist unter den Menschen. Weil der eine dies gesagt hat und der andere hat das nicht gemocht etc. Und das ist ja total unangenehm, wenn du in eine Gemeinde kommst und du merkst, da ist eine dicke Luft. Ganz unangenehm. Deswegen bemühe dich, um Frieden zu stiften. Und sich nicht rächen. Ja, viele wollen sich rächen. Wenn jemand mir was angetan hat, dann opferbereit und gehorsam. Der zweite Punkt. Der erste war Einfluss durch gute Beziehung. Ganz toller Vorbild von Paulus. Jetzt ein zweiter Vorbild von Paulus. Wenn du ein effizienter Führer sein willst, kannst du von Paulus lernen, dass gute Führungskräfte gehorsam und opferbereit sind. Ja, was bedeutet das? Gehorsam. Ja, Gott gehorchen, logischerweise, dem Herrn gehorchen. Wenn man ihm gehorcht, wie Paulus immer das getan hat, was der Herr ihm aufs Herz gelegt hat und auch diese Berufung, ein Verkünder des Wort Gottes zu sein, nachgegangen, sagt, das tue ich jetzt, ne? Gehorsam sein, fokussiert. Fokussiert bedeutet das, ne? Wenn man dieses Befehl bekommen hat vom Herrn, sei ein Verkünder oder sei ein Evangelist oder sei dies und das, egal, tue ich dies und das, das dann auch tun, fokussieren und nicht sich ablenken lassen von, ne, weltliche Sachen, andere Probleme und so weiter. Ich habe hier einen Satz geschrieben, bitte, ne, das verstehen. Menschlich gesehen war Paulus ein Fanatiker. Menschlich gesehen. Er hatte seine Aufgabe völlig sich hingegeben. Ne? Er hat sich hingegeben, seine Aufgabe, seine Berufung. Völlig, ganz. Und heute wollen alle auf die Erfolge ernten wie Paulus. Aber wie sieht es aus mit der Hingabe? Ne? Paulus hatte viele Gemeinden gegründet, aber wie viele wollen, ne, das auf sich nehmen, das Ernte, was er geerntet hat, Verfolgungen, Verleugnungen und so weiter und Schläge etc., ne? Gefängnis ist ja irgendwie verbunden, weil er sich wirklich hingegeben hat. Er hat, ne, wie kann man sagen, seine Worte nicht viel durch die Blumen geredet, sondern ein bisschen mit dem Hammer, versteht ihr, ne? Wenn er nur durch die Blumen geredet hätte, ne, würden wir ihn heute nicht kennen. Ja, manchmal wäre es ein bisschen besser, dass wir ein bisschen, ne, rechtliniger wären, ein bisschen so mehr, ne, schwarz-weiß ist. Okay, bitte, ne, jetzt nicht fanatisch werden, aber zum Nachdenken, okay, zum Nachdenken. Opferbereitschaft zum Dienen. Ja, das Thema Dienen als Führungsstil ist sehr wichtig. Das, ne, durchdringt diesen Kurs. Und Paulus ist wieder so ein Beispiel, wie er immer schrieb, Paulus, der Diener Gottes. Paulus, euer Diener. Jesus, ne, der Diener Gottes, hat auch die Menschen gedient. Und hier ein paar Verse, Römer Kapitel 1, in Vers 14, Paulus sagt, ich schulde den Menschen das Evangelium. Er hat dieses Gefühl, dieses Schuldgefühl. Ich schulde den Menschen etwas. Ja, wie ist es bei uns? Haben wir dieses Gefühl, dass wir den Menschen etwas schulden, dass sie, ne, die Menschen, die das Evangelium nicht gehört haben, was wir für sie tun können, ne? Ist auch so ein Gedanke. Bitte, ne? Bitte, lasst das euch nicht über den Kopf wachsen, nicht verrückt machen. Aber, ne, es könnte ja helfen. Vor 30 Jahren, ne, habe ich irgendwo einen Satz gehört, jemand hat gesagt, ne, wenn die Christen sich so dem Evangelium hingeben würden, wie die Kommunisten sich dem Kommunismus hingeben, ne, dann wäre die ganze Welt schon evangelisiert. Oder so, ne? So ein Beispiel. Die Menschen, die ja so sehr so fanatisch sind. Und vielleicht sollten wir auch, uns auch ein bisschen mehr hingeben. Nachdenken, vielleicht können wir ein paar Sachen da weniger priorisieren in unser Leben und mehr das Evangelium. Nächster Punkt, ich bin bereit. Ne? Ich bin bereit, das Evangelium zu predigen. Er könnte sagen, ich brenne innerlich. Er war, ne, hatte voller Enthusiasmus. Er war voller Enthusiasmus. Was heißt Enthusiasmus? Ne? Diese Begeisterung, diese Freude, diesen Wunsch als Reaktion auf die Gnade Gottes. Ja, muss ja immer aufpassen. Begeisterung ist ja nicht etwas Gesetzliches. Etwas, ne, hier, du musst das machen, ansonsten, ne, wirst du bestraft oder so. Sondern aus unserem Herzen, die Gnade Gottes, wenn wir die Liebe Gottes verstanden haben, die werden wir nie verstehen, aber wenn wir, ne, verstanden haben, wie groß die Liebe Gottes ist, die Gnade Gottes ist, wie sehr wir verloren waren und Gott uns trotzdem gerettet hat und wie sehr wir schmutzig waren durch die Sünde, und dass Gott uns trotzdem geliebt hat. Ne? Und wenn wir das verstanden haben, ne, dann werden wir auch innerlich brennen und sagen, das will ich weiter erzählen. Ich schäme mich nicht, sagt der Apostel Paulus. Ja, wenn ich das lese, da lese ich das da raus, dieses nicht, sich nicht schämen, nicht, ne, wie kann man sagen, ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ich bin so ein Mensch, der öfter sowas macht. nachdenkt, oh, das darf ich nicht sagen, das wird den anderen vielleicht verletzen und so weiter. Ist ja schön und gut, das schützt uns vor vielen Problemen, vor ganz vielen auch mich. Ne? Ich habe trotzdem ganz viele Probleme, aber Paulus, der hatte kein Blatt vor dem Mund. Und ja, von Jesus zu erzählen, auch zum Nachdenken, gehorchen, Römer Kapitel 13. Ne? Wenn ich sage Römer Kapitel 13, dann muss schon irgendwo so ein, ne, so ein kleines Lämpchen angehen. Sagen, ah, Römer 13, ja klar, das weiß ich, ne, worum es geht. Worum geht es in Römer 13? Ja, Autoritäten gehorchen, sich, ne, unter den Autorität unterordnen. Ich habe wieder so ein kleines Kästchen. Nur wer sich die Autoritäten unterordnet, ist in der Lage, Autorität auszuüben. Ja, weil Gott ist die Autorität der Autoritäten, ich sage mal so. Der König der Könige. Der ist über alles, über alle Könige. Ein wichtiger Name Gottes, der König der Könige. Weil es heißt, unter jedem König gibt es ja die Untertanen. Aber gibt es ja auch verschiedene, ne, Stufen. Unter dem König gibt es den Prinzen und unter den Prinzen gibt es den Kurfürsten oder wie die heißen, weiß gar nicht. Ne? Und so auch zum Beispiel im Militär, unter dem General, da gibt es die, wie die heißen, ne, und verschiedene, ne, Stufen bis unten die Fußsoldat. Ne? Diese verschiedenen Stufen. Jeder muss immer sein, den über sich gehorchen. Und so auch in der Politik, ne, der Bürgermeister, der steht ja unter den, ne, Ministerpräsident und der steht unter den, ne, Kanzler und so weiter. Die verschiedenen, und so, ne, die Stufen, aber die Stufen gehen weiter, die hören nicht beim Kanzler auf, sondern, ne, Gott ist über den Kanzler. Und in anderen Ländern, wo es Präsidenten gibt, dann ist ja Gott über den Präsidenten. Wie in Nordamerika oder in Brasilien, da gibt es Präsidenten und Gott ist über sie. Und, ne, und wir sind ja ganz unten, ich sag mal so, ne. In dieser Stufe, ganz unten. Aber wenn wir ja Leiter sind, egal ob jetzt hier Diakon, Ältester oder Pastor, dann haben wir auch Menschen unter uns. Und zum Beispiel hier eine Mutter hat die Kinder unter sich, ne? Der Mann hat die Frau unter sich, ne? Und der Pastor hat die Gemeinde unter sich und die Ältesten auch, ne? Und deswegen, obwohl wir, sagen wir so, vergleichbar mit den Präsidenten oder mit den Kanzlern, die ja ganz unten sind, aber vielleicht in der Gemeinde sind wir vielleicht nicht ganz unten, sondern in der Mitte oder oben, ne? Als Pastor. Ne? Und deswegen ist wichtig, dass wir das hier verstehen, dass Autorität eine Kette ist. Und deswegen das Schlimmste, was es gibt, ist Menschen, die versuchen hier, die meinen, die müssen eine weltweite Kirche gründen. Die denken, alle Kirchen sind falsch und deswegen, ich bin der Einzige, der die wahre Wahrheit kennt und weiß und ich fange eine neue an. Ne? Weil er will sich keine Autorität unterordnen, er will sich über alles stellen. Und das geht meistens schief. Es gibt ja auch gute Beispiele, ne, von Menschen, die hier Kirchen gegründet haben, ja, Martin Luther oder da gab es in der Geschichte ein paar anderen, Calvin oder wie die hieße nach der Wesley hat auch eine Kirche gegründet und so. Okay, es gibt, ne, auch Ausnahmen, es gibt ja, ich sag mal so, ganz extreme Fälle, Bedürfnisse, ne, manchmal. Aber ich habe ja schon gefühlt 1000 Leute kennengelernt, die genau das tun wollte. Oh, alle Kirchen liegen falsch, nur ich kenne die wahre Wahrheit, kann die Bibel korrekt interpretieren und deswegen folgte mir nach. Ne? Und so, ich werde eine neue, die richtige Kirche bauen. Ganz schlimm, versteht ihr? Ganz gefährlich. Nur wer sich Autoritäten unterordnet, ist in der Lage, Autorität auszuüben. Jeder, der Autorität hat, wer ein Diakon ist, der will, dass die anderen normalen Mitglieder ihn, ne, auf ihn hören, ihn gehorchen. Ne? Und wer ein Ältester ist, der will auch, dass die anderen auf ihn hören oder so. Ne? Aber wer will schon, ne, hören, gehorchen, ne, denen, die über uns sind. Ne? Aber da ist ja eine Verbindung, versteht ihr? Ist ja eine Verbindung, das ist eine Kette. Die Kette soll nicht reißen. Das war der zweite Punkt. Und der dritte und letzte, sorgen für Ordnung und Disziplin. Und dafür habe ich auch diesen Vers gelesen, ganz am Anfang, 1. Korinther 5, 3 bis 5. Sorgen für Ordnung und Disziplin. Ja, in Gemeinden gibt es viel Unordnung, viel Durcheinander. Oft, zu oft, ich sage mal so. Nicht immer, aber zu oft. Mehr als es sein müsste. Weil das ist, ja, vom Feind gestiftet. Der möchte Spaltungen in Gemeinden, Streit und dass die Gemeinden, ne, kaputt gehen. Das will der Feind und das macht er, stift Unordnung, er stift Streitigkeiten und so weiter in den Gemeinden. Und jetzt ein Ältester oder ein Pastor sein, der hingeht und sagt, Leute, wir müssen damit aufhören, wir müssen klare Verhältnisse schaffen und, ne, auf den Tisch hauen und sagen, hört auf damit, ne? Das ist Sünde, das, ne, will Gott nicht und so, bekehrt euch, bereut diese Sünden. Ne? Ja, sowas zu machen, wollen die wenigsten, weil das, ne, dann alle sagen, oh, guck mal, der Pastor, der ist so hart und so weiter, der, ne, ist so streng und so, so jemand wollen wir nicht, der ist nicht nett, ne, und so, ne, ist zu autoritär und so weiter, ne. Was hat hier Paulus ja gemacht, ne? Wenn du ein effizienter Führer sein willst, kannst du von Paulus lernen, dass gute Gemeinden Ordnung und Disziplin brauchen. Eine Gemeinde braucht Ordnung. Ist ganz toll, wenn eine Gemeinde sehr ordentlich ist, wenn da alles, ne, gut funktioniert, alles schön organisiert, ist ganz schön. Aber jemand muss, ne, wie kann man sagen, wenn das aus dem Rahmen fällt, muss jemand das hingehen und sagen, nein, hier, der Rahmen ist hier. Unordnung? Nein. Ordnung schaffen, hier, ne, und so weiter. Damit es alles wieder schön wird, organisiert schön und dann fühlt man sich einfach gut in einer Versammlung, wo, wie kann man sagen, einer nach dem anderen redet, wie Paul schon sagte. Alle dürft reden, aber einer nach dem anderen. Ganz toll. Wir kommen in der Gemeinde, dann einer betet, der andere singt, der andere liest einen Bibeltext und so weiter, einer nach dem anderen und alles funktioniert gut, ne? Und man spürt, dass da eine Einheit, eine geistliche Einheit ist, keine dicke Luft, sondern eine ganz dünne, eine ganz, wie kann man sagen, helle Luft, ganz schön, ganz, ne? Viel Segen in diesem Ort. Und was produziert Unordnung? Meinungsverschiedenheiten. Ja. Und Paulus widmet hier den Kapitel 14, Römer Kapitel 14, dieser Frage. Meinungsverschiedenheiten. Er hat gemerkt, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Themen. Es gibt die grundlegenden Themen, wie die hier, ne, die, dass Jesus auferstanden ist, oder dass Jesus der Sohn Gottes ist, oder das, ne, und so weiter. Solche grundlegenden Themen, dass Jesus für uns gestorben ist auf das Kreuz und so grundlegende Themen. Aber hier in Römer 14 geht es nicht um die grundlegenden Themen, sondern hier geht es um nebensächliche Themen. Andere Themen, die es so in Gemeinden gibt, Diskussionen über, ne, wie man früher so gesagt hat, ne, das Geschlecht der Engel oder so. Ne? Es gab schon wirklich Menschen, die darüber diskutiert haben. Und so, obwohl meiner Meinung nach, ne, haben die Engel kein Geschlecht, weil Jesus hat gesagt, ne, sie werden sein wie die Engel und so. Und deswegen diskutieren viele, ne, haben Engel jetzt Geschlecht? Ich habe schon Pastoren gehört, die sagen, nee, Engel sind immer männlich und so, ne, und so weiter. Ne. Da muss ich lachen, ne, weil das Geschlecht der Engel diskutieren. Aber dann gibt's wirklich Gemeinden, die sich spalten, weil die Hälfte sagt, Engel haben kein Geschlecht und die anderen haben, nein, Engel haben ein Geschlecht, das versteht ihr? Und dann tut Paulus die Hände auf den Kopf und sagt, Leute, wach auf, ne? Wach auf, hört auf damit. Ne? Wir müssen die Gemeinde nicht spalten wegen sowas. Ne? Und jetzt könnt ihr selber hier euch erinnern an andere Diskussionen, die so ähnlich sind, die so, ne, versteht ihr? Es viele Leute so packen, die Leute, die werden fanatisch, die vernarben sich auf ein bestimmtes Thema, was ja im Grunde unwichtig ist für die Errettung. Aber nein, sie wollen alle überzeugen, ne, dass Engel ein Geschlecht haben. Der geht zum anderen, der quatscht den den Bruder, die Schwester so lange an, bis der Bruder, die Schwester sagt, ja, okay, dann, ne, gebe ich, verstehe ich, ja, okay, alles klar, damit du mich in Ruhe lässt oder so, ne. Er quatscht jeden an, das heißt, er macht das zum sein, er schreibt das auf seine Fahne oder so. Und jetzt, ne, könnt ihr so nachdenken über andere Themen, ne? Ich nenne das nur als Beispiel. Was ja in Korinth, in Römer, in Rom, in der Gemeinde in Rom, der Fall war. Die haben da diskutiert über Nebensächlichkeiten. Geschlechtsregister. Damals war das hohe Thema Geschlechtsregister. Wer Sohn und Enkel und Urenkel von wem war und ob diese dann wichtig waren oder nicht, etc. Ob dann der, ne, König David, ne, der Urgroßvater war oder nicht, etc. Das heißt, solche Diskussionen, um sich zu profilieren. Sagen, guck mal, ich, ne, bin ja Urgroßvater. Kind von dem König David, ne, guck mal, wie wichtig ich bin und solche Sachen, um sich zu profilieren. Und heute gibt's ja andere Themen, die so die Gemeindeordnung stören. Und was sagt Paulus? Er sagt, Leute, jeder kann seine Meinung haben. Du musst nicht den anderen zwingen, deine Meinung zu sein über solche Themen, Nebensächlichkeiten. Ein paar Tipps, was wir so herauslesen aus dem Kapitel 14 vom Römerbrief. Sei offen für andere Meinungen, aber nicht zu viel. Ich sag mal so, so habe ich es geschrieben. Ne? Das heißt, wenn jemand eine andere Meinung hat, dir das erklärt, er meint das so und so, vielleicht denkst du, ah, okay, ich hatte, ne, nicht über dieses Thema nachgedacht, noch nie, und jetzt, wo du es mir sagst, okay, bin einverstanden, verstehst du? Aber irgendwo ist ja auch eine Grenze. Wir müssen nicht immer Ja sagen für alles, was die anderen so meinen, ne? In diesen nebensächlichen Themen. Vergiss nicht, dass alle sich vor dem Herrn verantworten werden, nicht vor dir. Ja, ganz wichtig. Wenn jemand hier etwas sagt, was nicht in Ordnung ist, was nicht stimmt, so eine Nebensächlichkeit, dann wird dieser Mensch sich vor Gott verantworten. Wie damals war auch der Streit wegen dieses Fleisch, was dann geopfert wurde, in den, ne, bei den Götzen und so weiter, eine Riesendiskussion, was Paulus so denkt, ja, ist ja, okay, das Thema ist ja schon wichtig, aber nicht so wichtig, dass man ja in der Gemeinde sich spaltet oder so, sondern wenn einer denkt, ich esse solches Fleisch nicht, es tut mir nicht gut, dann soll er das tun. Aber wenn ein anderer sagt, aber ich esse dieses Fleisch, ich habe ja kein Problem damit, okay, dann soll er das tun. Aber versteht ihr, ne? Sich nicht den Kopf einschlagen deswegen, sondern verstehen, okay, der andere hat eine andere Meinung, ich habe diese Meinung und ist ja nicht, wie kann man sagen, errettungsgrundlegend. Man wird ja nicht verloren, man geht ja nicht in die Hölle, man verliert ja nicht die Errettung, wenn man da anderer Meinung ist über bestimmte Themen. Habe eigene Meinung. Ist ja auch wichtig, dass wir eine eigene Meinung bilden. Das, ja, kann man sagen, ja, ich meine es so, ne? Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt. Irgendwann, vor ein paar Jahren, habe ich da ein paar Bibeltexte gelesen und habe meine Meinung. Und das bringt mir Frieden. Das ist wichtig. Wenn ich eine Meinung habe, dann habe ich auch Frieden in mein Herzen über dieses Thema. Weil, ne? Solche Diskussionen, was der Feind, der Teufel, Satan in Gemeinden sät, stiftet Unfrieden. Dann fangen die Menschen sich zu fragen, ja, oh, wie ist das und so weiter, haben keinen Frieden mehr in ihre Herzen. Deswegen, eine Meinung zu haben, verleiht uns Frieden. Ich habe meine Meinung, ich habe das studiert, ich denke so und so, fertig. Bin errettet in Jesus durch Glauben an ihn. Und in dieses Thema haben andere eine andere Meinung, ich habe diese Meinung. Aber wir sind Brüder, wir sind Geschwister, wir leben, ne? Das ändert unsere Beziehung nicht. Wenn du Werte hast, dann weil sie den Herrn gefallen sollen. Ja, Herr, ich habe diese Meinung. Warum? Weil ich denke, dass diese Meinung dir am besten gefällt. Nicht wegen mich selbst, sondern ich versuche dadurch, dich zu verherrlichen. Sei niemandem ein Stolperstein. Ist ja auch wichtig. Wir sollen versuchen, das zu meiden. Hier Streitigkeiten zu sehen in Gemeinden, und dadurch anderen ein Stolperstein zu sein. Jesus hat ja einen ganz heftigen Vers gesagt, eine heftige Aussage gemacht. Er hat gesagt, wer ein Stolperstein vor diesen Kleinen, die an mich glauben, liegt, besser wäre für ihn, dass er, ja, ihr wisst schon, Seil um den Kopf, große Stein im Meer geworfen, hat Jesus gesagt. Was bedeutet das, dieses ein Stolperstein vor diesen Kleinen, die an mich glauben, stellen, bedeutet ja die frisch Bekehrten, die Menschen, die vor kurzem zum Glauben gekommen sind, die Menschen, die noch nicht stabil genug sind in ihrem Glauben, so dass dieser Stein sie zum Fallen bringt. Ich denke, ich bin schon mehr als 30 Jahre im Glauben und mich wirft so keinen Stein vom Glauben. Aber ein anderer, der nur vor einem Monat zum Glauben gekommen ist, ihn können vielleicht viele verschiedene Arten von Steinen vom Glauben werfen. Und deswegen sollen wir aufpassen, dass wir diese Menschen, die vor kurzem zum Glauben gekommen sind, nicht ein Stolperstein sind. Dass wir sie nicht, sich empören oder dass sie ihr Glaube als Ganzes in Frage stellen wegen etwas, was wir sagen oder tun. Ganz wichtig. Auch hier ist die Liebe das bessere Instrument. Vers 15. Erlaube es nicht, dass andere ihre Meinung dir aufstülpen. Ist gar nicht gut. Ist gar nicht gut, wenn jemand denkt, er muss so weit argumentieren, dass alle Menschen in der Gemeinde seine Meinung haben. Das ist nicht von Gott, ich sag mal so. Das ist nicht aus Gott. Das ist nicht, ne, im Sinne Gottes. Sondern das ist so mehr so eine Art Sekte. Wenn alle Menschen in einem Raum die gleiche Meinung haben. Das ist so eine Art, ne, Kontrolle. So eine Art, ne, wie anderen robotisiert werden. Das ist gar nicht gut. Deswegen ist es sogar wichtig, dass in einer Gemeinde Meinungsverschiedenheiten sein. Und dadurch zeigt sich, ne, dass jeder einen lebendigen Glauben hat. Dass jeder selber die Bibel liest. Nur, dass dann diese verschiedenen Meinungen die Gemeinde nicht spalten sollen, sondern dass man sagt, okay, du hast eine Meinung, ich habe eine andere in diesen Nebensachen. Kein Problem, wir sind weiter Brüder und Schwestern. Und die Gemeinde in Korinth, da wisst ihr schon, der Korintherbrief wird so genannt, das Brief der Probleme. Paulus hat diese Gemeinde gegründet, wir lesen das in Apostelgeschichte 18, er hat diese Gemeinde gegründet und deswegen, ne, hat er sich sehr gesorgt und gekümmert wegen dieser Gemeinde. Und da gab es viele Probleme. Er liebte diese Gemeinde sehr tief. Aber wir können uns vorstellen, wenn er diese Nachricht gehört hat von den Sünden und die Spaltungen und alles Mögliche, was da dort geschah, dass er sehr gekümmert war, sich wirklich gekümmert hat. Sogar verärgert vielleicht. Ne? Ja, und interessant, dass er das Brief 1. Korinther anfängt, ne, mit dem Satz an die geheiligt in den Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, 1. Korinther 1,12. Und irgendwo habe ich aufgegabelt folgende Idee. Jemand hat hier einen Ratschlag gemacht. Wenn du jemand konfrontieren musst, wenn jetzt ein Chef seinen Mitarbeiter konfrontieren muss, er hat einen Fehler gemacht. Der Mitarbeiter hat einen Fehler gemacht und der Chef will ihn konfrontieren, aber will nicht, ich sage mal so, die dicke Luft. Er will nicht jetzt einen Aufstand anstiften oder sowas, sondern er will nur dieses Problem lösen und weiter sein Freund vom Mitarbeiter sein. Dann kann man diese Sandwich-Taktik benutzen. Was ist Sandwich-Taktik? Ihr wisst schon, Sandwich, das sind zwei Scheiben Brot und dazwischen, ne, der Käse. Und Sandwich-Taktik bedeutet, wenn du jemanden konfrontieren möchtest, dann fängst du immer an und sagst, ne, liebe so und so, lieber so und so. Ne? Du hast hier was ganz Tolles gemacht. Ne? Du hast dies und das ganz toll gemacht. Ne? Aber das ist ja nur eine Vorbereitung zum Käse. Ne? Das ist ja nur das Brot vor dem Käse. Ne? Und dann sagst du, aber guck mal, da hast du was Falsches gemacht. Ne? Da musst du was ändern. Und dann so, oder das sollst du nicht mehr machen. Ne? Und dann kommt dir wieder das Brot und sagt, aber ansonsten bist du ein ganz toller Mitarbeiter. Verstehst du? Das heißt, zuerst mal loben und dann, ne, rügen und dann loben. So Sandwich, versteht ihr? Ne? Damit man das einpackt. So machen, ne? Und ungefähr so macht das auch Paulus. Ne? Er fängt an mit Lob. Er sagt, toll, ihr seid so toll, ihr seid, ne, Heilige und berufenen Heiligen und so weiter. Ne? Ihr seid, ne, Christen, ja, glaubt an Jesus, wow, Halleluja. Und nachher kommt, ne, der Hammer. Ne? Und am Ende des Briefes wieder, ja, Liebe Geschwister, liebe Brüder und Schwestern, ich liebe euch so sehr, Halleluja, ihr seid so tolle Leute, ne? Ja, da können wir was lernen, ne? Halleluja. Der Herr braucht Leiter, die das Volk Gottes in solchen Fällen führen. Stark und mutig, um Korrekturen durchzuführen. Die Wahrheit in Liebe sagen. Halleluja. Ja. Tipps für die Konfrontation. Das könnt ihr zu Hause lesen. Wie man, wie zum Beispiel diese Sendestaktik ist auch wichtig, aber hier ein paar andere Tipps. Wie man damit umgehen kann. Wenn wirklich in einer Gemeinde da jemand ist, der was falsch gemacht hat oder der gesündigt hat und man hat ja Angst davor. Am liebsten zieht man sich zurück. Ich sage aus eigener Erfahrung, ich bin ja auch nur ein Mensch, dass wenn in der Gemeinde irgendein Problem ist, oh nein, wieder ein Problem, muss ja wieder jemand konfrontieren, das ist so unangenehm, ja ist unangenehm. Aber ich kann nur sagen, Konfrontation zu meiden ist nicht empfehlenswert. Konfrontation zu meiden bedeutet das Problem nur vor sich hinzuschieben und es wird immer größer. Deswegen Konfrontation heißt, das Problem an die Wurzel zu packen und lösen. Willst du deine Führungsqualitäten verbessern und effizienter werden? Dann nimm dir Paulus als Vorbild. Halleluja. Amen. Gott segne euch.